Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Die allermeisten von uns haben ja Hobbys, die wir gerne ausüben. Sport, Lesen, Gartenarbeit, Kochen, all das erfreut sich großer Beliebtheit. Die Liste lässt sich beliebig ausdehnen. Für manche ist auch der Beruf das Hobby. Wenn jetzt Internetkriminelle ein Hobby hätten, dann hätte das vermutlich im weitesten Sinne was mit Angeln zu tun. Phishing ist nämlich eine weit verbreitete Form des Cyberbetrugs und der hat mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Formen angenommen. Um die alle mal so ein bisschen zu sortieren, habe ich mir heute Verstärkung geholt von Tim Berghoff. Er ist Cyber Defense Experte und Security Evangelist beim Unternehmen G-Data aus Bochum. Er hat auch Hobbys und er ist Wiederholungstäter bei Nachgehackt. In der Folge 6 hat er uns schon mal über Mythen in der IT-Sicherheit aufgeklärt. Gerne mal reinhören. Jetzt aber sind wir erstmal gemeinsam in der aktuellen Folge unterwegs und machen quasi einen kleinen Angelkurs zusammen. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen hier bei Nachgehackt, Tim Berghoff.
Moin.
Schön, dass du da bist.
Das mit dem Angeln konntest du jetzt echt nicht liegen lassen,
das
oder?
Das konnte ich wirklich nicht liegen lassen. Tut mir leid.
Nein. Nee, tut's nicht, aber das ist okay.
Nein, es tut mir so leid wie möglich. Können wir uns darauf einigen?
Das ist in Ordnung.
So. jetzt bist du ja schon mal da gewesen bei meinem Kollegen Henrik. Der hat dir ja schon mal unsere klassischen Einstiegsfragen gestellt. Jetzt ist es aber so, dass ich dich nicht ganz drumherum kommen lassen kann. Denn seit der Folge 6 ist ja hier bei Nachgehackt einiges passiert. Und ja. Die Jahre sind ins Land gegangen und vielleicht hat sich ja ein bisschen was verändert. Ich werde dir da einfach noch mal ganz kurz auf den Zahn fühlen, wenn es dir recht ist.
Klar, voraus.
Also, heute, wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten?
Am häufigsten benutze ich den Rechner tatsächlich einmal, um ja halt Videos zu streamen, also so die üblichen Streaming-Plattformen. Mhm. Und ja, noch häufiger benutze ich ihn eigentlich, um halt irgendwie Foto- und Videobearbeitung zu machen.
Okay. Ist das beruflich oder privat?
Sowohl als auch.
Aha. Also da sind wir dann bei einem deiner Hobbys. Du hast ja auch geschrieben, du magst deine Kameras gerne analog.
Genau.
Wie geht das zusammen, dass du eine analoge Kamera magst und dann digitale Fotobearbeitung machst?
Naja, ist so ein kleines Stück Faulheit. Man kann Negative natürlich auch digitalisieren mit einem entsprechenden Scanner, den habe ich auch zu Hause stehen. Und ab da lassen sich Bilder dann natürlich auch elektronisch bearbeiten. Und ich sag mal, im beruflichen Umfeld mache ich natürlich auch ganz viel Fotos. Und ja, ich glaube, das könnte ich einigen Leuten nur ganz schwer erklären, wenn die bei der Veranstaltung stehen und sagen, ja, wann sind denn die Bilder fertig? Und ich sage, komm in 3 Tagen wieder. Dann ist der Film trocken, dann habe ich die Bilder abgezogen und so weiter.
Die wissen überhaupt nicht mehr, was das ist, glaube ich.
Ja, gut, die Altersdiskussion, die lassen wir einfach mal.
Ja, ja. Ich glaube auch. Okay, die zweite Frage ist, woran denkst du spontan als erstes, wenn du IT-Security hörst?
Das Erste, woran ich denke, ist, es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Oh, das ist schön, das ist schön. Okay.
Gut, das kommt drauf an, wen man fragt, ne?
Das stimmt. Also es wird nicht langweilig, aber Langeweile nicht haben, können wir erstmal pauschal als eher was Gutes sehen, oder? Also selbst wenn es eine unangenehme Herausforderung ist, hat man halt wenigstens was zu tun.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Okay, sehr schön. Und als Letztes, wurdest du schon mal gehackt?
Nicht, dass ich wüsste.
Das ist gut.
Nicht, dass ich wüsste. Also ich könnte jetzt nur sagen, ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass ich irgendwann mal gehackt worden bin. Mhm. Aber ob es tatsächlich irgendwie so ist, keine Ahnung. Vielleicht gucke ich nach der Aufnahme mal irgendwie auf meinen Rechner drauf.
Ja.
Vielleicht wartet da ja eine Überraschung.
Aber nach dir gefischt wurde schon oft, oder?
Ja.
Ja.
Doch. So, es passiert eigentlich fast täglich.
Ja. Hast du eine Lieblings, in Anführungsstrichen, Lieblingsform des Phishing, über die du dich immer jedes Mal amüsieren musst?
Ja, mittlerweile ist es ist die erste Reaktion, wenn mal wieder so eine E-Mail oder WhatsApp-Anrufe, hatte ich jetzt auch schon häufiger. Oh. Wenn sowas mal kommt, so, boah, ey, schon wieder, mein Gott, ey. Aber ich sag mal, was mich halt immer amüsiert, ist ja so die E-Mails, wenn mir mal wieder gesagt wird, hör mal, hier ist die, weiß ich nicht, Bank und dein Konto wird jetzt gesperrt, weil da sind irgendwie Unregelmäßigkeiten aufgetaucht mit, weiß nicht, Geldwäsche oder weiß ich nicht was. Und ich mir dann denke, ja, das ist schön, aber ich bin überhaupt nicht bei der So-und-So-Bank.
Ja, genau. Das finde ich auch immer gut. Ich finde auch ganz charmant, also ich habe schon relativ viel geerbt tatsächlich. Also ja. Wenn ich das zusammenzähle, dann habe ich jetzt bestimmt also so 3,5 Milliarden Dollar geerbt.
Ja, da ist man dann auch gerne mal Privatier, nicht?
Ja, 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 ich mache das hier im Endeffekt. Also der Beruf ist das Hobby, weißt du. Nee, also, aber es gibt ja wirklich viele, viele unterschiedliche Phishing-Formen. Hm. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dich nun schon mal da habe, dann können wir vielleicht einen kleinen, so einen Crash-Kurs, einen Nachhilfekurs in was ist Phishing und was gibt es denn da so einfach mal für unsere Zuhörerschaft hier generieren? Also die Anfängerfrage, was ist denn eigentlich Phishing?
Phishing beschreibt im Prinzip eine Methode, mit der Kriminelle versuchen, das Gegenüber, zum Beispiel dich oder mich, dazu zu überreden, persönliche Daten preiszugeben. Das sind in ganz vielen Fällen Sachen wie zum Beispiel Passwörter. Mhm. Und das passiert dann in der Form, dass dann irgendwo eine E-Mail auftaucht von, weiß nicht, irgendeiner Bank oder irgendeiner anderen Plattform, wo du vielleicht angemeldet bist, wo es dann heißt, pass auf, wir müssen da mal ganz schnell von dir irgendwelche Daten verifizieren. Meld dich einfach einmal ganz kurz an, drück auf die Schaltfläche und dann lassen wir dich auch wieder in Ruhe. Mhm. Ja. Das ist so das reine klassische Phishing, was wir immer noch ganz häufig sehen, ist auch so ein Dauerbrenner seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Und es wird auch teilweise kombiniert mit anderen, ja, wenn ich es mal aus der juristischen Perspektive betrachte, mit anderen Delikten. Also was du jetzt gerade gesagt hast, ne, dass die klassische E-Mail mit dem Erbe, wo irgendein entfernter Verwandter nicht weiß, wohin mit seinem Geld.
Oder ein Prinz. Ich hatte
oder, einen Prinz. Oder ein Prinz, ja. Ja. Mhm. Die Nummer mit dem Prinzen, die gibt es übrigens seit gefaxt wird. Also seitdem ist kein Spaß. Also das wurde auch früher gefaxt. Ne? Man geht ja mit der Zeit. Nicht? Es wird halt häufig mit anderen Delikten kombiniert. Da haben wir zum Beispiel dann den Vorschussbetrug, ne? Wo es dann auf der einen Seite heißt, pass auf, wir brauchen von dir persönliche Daten. Wir brauchen Name, Anschrift, Nummer vom Reisepass. Wir brauchen eine Kontonummer und so weiter und so fort. Wird dann auch gesagt, ja, ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben jetzt hier 3,5 Millionen liegen, aber
müssen
irgendwie
halt die loswerden.
Müssen halt irgendwie weg. Ne? Man kennt das.
Ja, ich kenne das.
Die Bank hat aber gesagt, die wollen dafür eine Gebühr sehen. Pass auf, überweis uns mal eben diese Gebühr und wir machen dann den Rest. Mhm. Ja, und das sind dann Gebühren so, weiß nicht, paar hundert Euro. Ich sag mal, wenn da irgendwie 3,5 Millionen auf einen warten, ja, was sind da schon ein paar hundert Euro, ne?
So, ne? Müssen wir ja auch, ne? So ähnlich sehen.
Portokasse.
Ich finde es gerade so, während du das erzählst, es gibt ja noch ganz viele Unterformen, aber eine Frage, die mir jetzt gerade kommt, ist, wenn es schon zu Faxzeiten das gab, wieso funktioniert das denn? Also wieso machen die das denn immer noch?
Die kurze Antwort ist, weil es funktioniert.
Das ist doch unglaublich, das ist ja wirklich kein neues Phänomen.
Nee, ist es nicht. Aber es funktioniert halt immer noch so in so großem Maße, dass es sich halt für die Täter immer noch lohnt. Wahnsinn. Und wir haben ja jetzt im Endeffekt keine wirklichen Kosten dabei, weil was kostet es, eine E-Mail zu verschicken?
Also, naja, nichts.
Und wenn ich dann, weiß ich nicht, 5 Millionen E-Mails in die Weltgeschichte feuer und in jeder E-Mail steht drin, überweis mal, keine Ahnung, 300 Euro, dann brauche ich von den 5 Millionen E-Mails, die ich verschickt habe, da brauchen dann nur 10, 15, 20 Leute irgendwie drauf anspringen, dann habe ich schon einen netten Schnitt gemacht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es gibt ja dann, also von dieser klassischen E-Mail, die wir alle kennen, wo wir mal sagen, Vorsicht, guckt mal da drauf, sieht das alles gut aus und so weiter, wir gucken gleich nochmal, was Leute machen können. Mhm. Es gibt ja aber noch so auch andere Unterformen. Du hast gerade schon mal den Anruf angesprochen. Was gibt es denn noch so für perfide Angeltricks?
Also der Anruf, das ist eine Sache, die tatsächlich auch in letzter Zeit ein bisschen häufiger vorkommt, wo dann irgendwelche, weiß ich nicht, Steuerbehörden sich melden. Hatte ich letztens auch tatsächlich, da rief eine Nummer an aus, ich glaube, aus Ohio.
Mich hat England angerufen, mehrfach in den letzten Tagen.
Ja, also da hat sich dann bei mir die amerikanische Steuerbehörde, IRS, gemeldet. Okay. und wollten mir dann irgendwie erzählen, dass ich da Steuerrückstände habe. Wie das jetzt gehen soll als nicht-amerikanischer Bürger, weiß ich nicht. Aber
bist
gut.
du rangegangen?
Ich bin einmal rangegangen und da kam dann irgendwie so eine automatische Ansage und da war ich jetzt aber gerade selber auf den Sprung und habe gedacht, ach komm, jetzt habe jetzt gerade keine Zeit für den Quatsch.
Ja, okay. Aber du hast immerhin so viel mitbekommen, dass du wusstest, okay, Steuerbehörde.
Ja.
Oh Gott.
Okay. Ja, also Steuerbehörde, Europol war auch eine ganze Weile lang mal irgendwie ganz beliebt.
Ja. Ja gut, okay. Warum eigentlich nicht? Und was gibt es sonst noch für Methoden?
Grundsätzlich, Phishing ist ja eigentlich eine relativ einfache Methode und da wird halt ganz häufig mit einmal so psychologischen Tricks gearbeitet, wo dann Leuten halt erstmal Angst gemacht wird. Da meldet sich, weiß ich nicht, die Bank oder irgendeine Steuerbehörde und sagt, pass auf, wir haben da Geld von dir zu kriegen. Und da ist man natürlich jetzt eher gewillt, sag ich mal, Daten preiszugeben, so in dieser Schrecksekunde. Mhm. Und das gibt es aber auch genauso gut auf Webseiten, die halt, ja, sag ich mal, andere Portale imitieren. So ein Link kann dann auch in einer Phishing-Mail mit drin stehen, wo dann heißt, pass auf, klick einfach hier, da kannst du dich dann anmelden. Dann kommt man auf eine Seite, wo halt, ja, alles eigentlich so aussieht, wie es aussehen sollte. Also, weiß nicht, Bezahlplattform, Auktionsplattform, Bank, sonst irgendwas. Mhm. Sieht alles total gut aus. Sieht auch erstmal so aus, als müsste das so. Und da soll man dann eben seine Daten eingeben. Gibt auch die Variante, wo man dann auf so eine generische Seite kommt, wo man dann so ein Dropdown-Menü zur Auswahl hat, zur Verifikation. Ja, such erstmal aus, wo du dich verifizieren willst. Dann kriegt man eine Liste mit allen möglichen Plattformen und dann darf man sich dann da verifizieren.
Oh ja, das ist aber auch wirklich sehr, sehr nett. Da fragt man sich doch dann, okay, da spätestens da müsste doch eigentlich alles losschrillen, was man so im eigenen Alarmsystem hat.
Sollte eigentlich.
Ja.
Aber die Praxis zeigt halt auch, dass das ganz häufig eben auch nicht der Fall ist.
Mhm. Und gibt es spezielle Formen oder neuere Formen des Phishings, so wo man sagt, aha, guck mal, da hat sich nochmal in etwas, was ja jetzt schon wirklich sehr lange existiert, da hat sich nochmal jemand was Schlaues, Neues ausgedacht, was gut funktioniert.
Was immer häufiger passiert, gerade wenn es jetzt in einem Unternehmensumfeld ist, ist, dass mit internen Informationen gearbeitet wird. Mhm. Da hat dann einer mal sich hingesetzt und ein bisschen auf irgendeinem Karrierenetzwerk rumgesurft und sich mal Infos zusammengesucht, wer arbeitet denn beim Unternehmen XY und ja, schickt daraufhin eine Mail los, die dann für den Empfänger so aussieht, als käme die von einem Kollegen oder einer Kollegin mit einem Link drin, mit einem Dateianhang mit, ne, such's dir aus. Wo dann drin steht, pass auf, du musst hier mal gerade die angehängte Datei öffnen oder pass auf, füll mir mal dieses Formular aus, solche Sachen. Wenn jetzt von einem Kollegen, einer Kollegin eine E-Mail dann im Postfach landet, der Kollege, da weiß ich vielleicht auch, ach, der sitzt irgendwie drei Büros weiter, ne, dann bin ich vielleicht da auch gewillt, dem Folge zu leisten. Und das ist natürlich dann an der Stelle ein Problem. Oder wenn eine E-Mail vermeintlich von der internen IT-Abteilung kommt und sagt, pass auf, wir müssen da gerade mal was umstellen, ihr müsst jetzt mal hier auf der und der Seite euren Firmenlogin eingeben.
Okay.
Also passiert auch. Was auch mittlerweile häufiger passiert, ist Phishing mit Voice, also Phishing mit V.
Ja.
Kann auf zwei Arten und Weisen funktionieren. Das basiert erstmal darauf, dass der Angerufene meint, da hat man jetzt gerade einen Kollegen oder vielleicht sogar einen Vorgesetzten am Telefon. Mhm. Und das kann passieren, entweder indem man jemanden nimmt, dessen Stimme relativ ähnlich klingt, oder indem man einfach mit einer entsprechenden KI eine solche Stimme generiert.
Mhm. Ja, das ist ja,
und wenn jetzt
platide.
Mein Chef, meine Chefin, meine Teamleitung mich anruft und sagt, pass auf, bestell mal so und so, dann weiß ich in der Regel auch, was ich zu tun habe. In meinem Falle ist das dann einmal über den Flur rufen und sagen, hör mal, hast du mir das gerade geschickt? Und wenn dann die Antwort kommt, was?
Ja.
Dann weiß ich schon mal Bescheid.
Das ist natürlich wirklich perfide. Vor allen Dingen sehen die Sachen ja auch immer besser aus, ne? Also es gab ja so eine Zeit, da konnte man relativ klar sehen, naja, guck mal hier, das ist irgendwie gefaked. Das ist nicht der Lieferservice mit A, weil da sind irgendwelche Fehler drin, Tippfehler drin. Also da konnte man das relativ fix erkennen. Aber jetzt wird es ja tatsächlich auch immer schwieriger, oder? Also was können denn Menschen machen, um sich da zu beschützen an der Stelle?
Also bei E-Mails, klar, sieht natürlich immer besser und professioneller aus. Da wird das ganze Look and Feel, das ganze CI-Paket von der Auktionsplattform, von der Streaming-Plattform oder was auch immer, echt gut imitiert. Und hinter dem entsprechenden Link liegt dann ganz häufig zum Beispiel eine Seite, die Zugangsdaten abfischen will. Das nur anhand des Textes zu erkennen, ist halt auch echt immer schwieriger geworden. Also ich habe auch selber schon E-Mails gekriegt, wo ich auch nicht hundertprozentig sicher war, ist das jetzt was oder ist das wieder was für Ablage P? Ne? Also da muss man dann wirklich ganz genau sich den Link angucken. Da ist das Fiese eben, dass dann häufig die Links so aussehen, als würden sie zu einer bestimmten Plattform gehören. Aber das Dumme halt bei Internetadressen, wenn man sie im Rohformat irgendwo hinschreibt, das Blöde ist, das Wichtige steht meistens ganz hinten in der Adresse. Und wenn man jetzt unterwegs ist und irgendwie auf dem Handy oder so guckt, dann ist der hintere Teil von der Adresse in der Regel nicht zu lesen.
Mhm. Ja. Ja, gut. Also im Endeffekt ist es dann, ja, was machst du dann? Also würde man dann sagen, ja, Leute, guckt da genau hin, trotzdem?
Ja, was anderes kann ich jetzt an der Stelle nicht wirklich raten. Also wenn ich jetzt nur die E-Mail vor mir sehe und gerade irgendwie, weiß nicht, auf dem Sprung bin oder weiß nicht, ist Freitagnachmittag oder ist vor einem langen Wochenende, so wie heute, ne, 16.30 Uhr, Wetter draußen ist, na gut,
mittelschön.
Ist so mittelgut und eigentlich möchte ich schon längst zu Hause auf der Couch sitzen. Und dann kommt halt so eine E-Mail und ja, dann sagt man, ach komm, die eine machst du noch. Und ja, also ist in der Vergangenheit auch schon genauso passiert. Also Kriminelle wissen auch in der Regel, wann die Leute Feierabend haben und wann die Aufmerksamkeitsspanne jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gut ist.
Ja, die wissen mehr, als man dann irgendwie so bewusst hat.
Ja, also die Jungs und Mädels sind nicht ganz doof.
Nee. Ja, das wäre ja auch schade, eigentlich irgendwo.
Ja, ist amüsant, aber
ist auch doof. Also ja. Das stimmt. Ich habe von einem Phänomen gelesen, das Spearfishing heißt. Mhm. Was ist das denn eigentlich? Das ist jetzt so ein bisschen, kommt immer weiter nach oben.
Mhm. Das steckt auch ein bisschen im Namen, ist eine spezielle Unterart des Phishings, also das auf Deutsch das Speerfischen, wo man halt ganz gezielt auf eine ganz bestimmte Person drauf geht, auf ein ganz bestimmtes Ziel. Also man geht nicht mehr hin mit der normalen Phishing-Mail, wo man halt so ein Netz auswirft und mal gucken, was drin hängen bleibt, sondern man geht halt mit einem virtuellen Speer hin und versucht ganz gezielt einen ganz bestimmten Menschen ins Visier zu nehmen. Und das sind in der Regel Leute, die zum Beispiel in einem Unternehmen oder in der Politik oder in irgendeiner Organisation eine Menge zu sagen haben, die halt auch Zugriff haben potenziell auf Finanzmittel, auf Informationen, auf alles, was halt für Kriminelle eben interessant sein kann. Und da kriegen dann die Leute in der Belegschaft in der Regel gar nichts von mit. Vielleicht noch die Assistenz von zum Beispiel so einer Geschäftsleitung, weil die häufig auch ja, auf das Postfach vom Vorstand, vom Geschäftsführer mit zugreifen kann. Mhm. Und da wird es dann halt echt schwer, weil da wirklich häufig auch mit Insiderwissen gearbeitet wird.
Also das ist ja schon, da steckt dann aber auch ein deutlich höherer krimineller Aufwand hinter, oder?
Das ist wesentlich aufwendiger als, sage ich mal, die 0815 Phishing-Kampagne, wo ich einfach nur, weiß nicht, Kreditkartendaten oder irgendwelche Logins abgreifen will, weil da muss ich jetzt als Täter natürlich auch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken und mir überlegen, wie kann ich an diese Person am besten rantreten. Mhm. Ja, und das kann sein, dass ich was Ähnliches mache, wie wir es gerade bei dem Phishing von Kolleginnen oder Kollegen haben, wo man dann überlegt, ja, wer ist denn sonst noch so im C-Level von dem Unternehmen unterwegs und hat regelmäßig irgendwie Kontakt mit dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin dann basierend darauf eben sagt, hier ist der, weiß nicht, Hans Müller, pass auf, ich brauche mal von dir eine Freigabe für so und so, dann können wir das Projekt abschließen, solche Sachen halt.
Mhm. Weißt du da von spannenden Fällen oder von spektakulären Fällen, die irgendwie aufgetreten sind? Kannst du uns da so ein bisschen
Also ich erzählen? Weiß von einem Fall, wo tatsächlich ein Kollege beigesessen hat. Da hat jemand eine Mail bekommen, war ein Vorstand und hat eine Mail bekommen, die vorgeblich von irgendeinem Bereichsleiter aus, ich weiß es gar nicht mehr, ist auch egal, ob von irgendeinem Bereichsleiter kam. Und er sagte, pass auf, ich brauche von dir mal eine Freigabe für, weiß nicht, die Ausschreibung so und so. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich würde das gerne zum Abschluss bringen. Sah auch echt gut aus. Es gab jetzt zwei Sachen, die an der Stelle problematisch waren. Das erste war, die E-Mail hat abgeschlossen mit freundlichen Grüßen, weiß nicht, Hans Mustermann. Was jetzt schon mal nicht gepasst hat, weil der Umgangston im Unternehmen ist eigentlich ein anderer.
Okay.
Ne, da schreibt man dann drunter wie, weiß nicht, liebe Grüße oder ciao oder sonst was. Und wenn da plötzlich einer schreibt, so mit freundlichen Grüßen. Okay. Ne, und das zweite Problem war, der angebliche Absender saß dem gegenüber am Tisch.
Wow. Okay, das ist ein amtlicher Fall dann.
Das war jetzt in dem Falle echt Glück.
Natürlich.
Hat man dann auch ein bisschen drüber lachen können und sagt so, sag mal, du hast mir hier gerade so eine E-Mail geschrieben, ne, Laptop umgedreht, so, hör mal, du kannst mich auch direkt fragen.
Wow.
Ja, also war jetzt in dem Falle tatsächlich ein echt witziger Zufall.
Ja.
Hätte aber auch schief gehen können.
Und
weil
richtig unwitzig sein können.
Ne? Das hätte auch echt unwitzig werden können, weil zum Beispiel dieses Projekt, um das es ging, das gab es tatsächlich.
Ja, okay.
Also wie gesagt, es wurde mit Insider-Informationen gearbeitet. Da hat jemand sich als Mitarbeiter ausgegeben, der in diesem Projekt involviert ist, der von diesem Projekt weiß und der halt für dieses Projekt irgendwas haben wollte.
Mhm.
Ja, also das ist so ein Beispiel, wo halt Insider-Informationen auch mit eine Rolle spielen und die eine E-Mail entsprechend dann natürlich auch überzeugender wirken lassen.
Ja, natürlich. Aber erwischen kann man die dann ja auch irgendwie nicht so richtig. Ne?
Schwierig. Ja. Also ist halt so ein bisschen rumstochern im Nebel. Also da muss man schon dann ein bisschen Glück haben kann man nicht anders sagen.
Nee, also was mir da in dem Zusammenhang gerade noch einfällt, also das ist ja jetzt natürlich ein spektakulär gut ausgegangener Fall. Ich frage mich gerade, weil ja jetzt nun mal die KI und die Deepfakes, das wird ja auch immer besser.
Mhm.
Also hängt ja wahrscheinlich zusammen. Also die spielen doch sicherlich bei diesem ganzen Phishing-Phänomen auch eine große Rolle, oder? Mittlerweile, oder
nicht? Ja, also es gibt und gab Fälle, wo so KI-basierte Ansätze auch mit eingesetzt worden sind.
Mhm.
KI ist allerdings aus Tätersicht auch in Anführungsstrichen erstmal nur ein Werkzeug.
Na klar.
Das halt den Job ein bisschen einfacher macht, für die Kriminellen jetzt. Was aber natürlich dann für die Opfer ein Riesenproblem ist. Also der ein oder andere wird wahrscheinlich von diesem Fall gehört haben, wo jemand in einer irgendeiner Videokonferenz gesessen hat, vermeintlich mit irgendwelchen Geschäftsführern und CFOs und so weiter, die dann darum gebeten haben, eine Überweisung in einer nicht unerheblichen Höhe zu tätigen, die dann auch tatsächlich so stattgefunden hat. Das Blöde war halt in dieser Videokonferenz, der einzige echte Mensch, der da drin gesessen hat, war die Person, die hinterher die Überweisung gemacht hat.
Ein Wahnsinn, ja.
Also das ist ein Beispiel, das muss sich dann für die Täter auch schon lohnen.
Mhm.
Weil die müssen halt oder mussten in dem Fall halt mehrere Modelle erstellen von Leuten, die halt in dem Unternehmen arbeiten, die Stimmen irgendwie passend hinkriegen. Gut, da kann man vielleicht noch ein bisschen tricksen, wenn die, weiß nicht, dann sagen, ja, meine Verbindung ist gerade irgendwie schlecht, der Ton scheppert irgendwie.
Ja.
Aber man muss halt irgendwie 3, 4, 5 KI-Modelle bauen, die auch tatsächlich in Echtzeit reagieren und eben da nur damit darauf hinarbeiten, dass die Leute dann das machen, was man will.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja, aber das wäre jetzt nichts für den großen Stil. Das wäre jetzt schon eher für so eine Spearfishing-Geschichte, wo man sagt, okay, genau den wollen wir jetzt.
Also das wäre jetzt eine Sache, wo ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also Stand heute, sagen würde, gut, das ist ein Aufwand, den macht man sich eigentlich nur dann, wenn man sich auch entsprechenden Gewinn davon verspricht. Aber auf der anderen Seite, gerade diese entsprechenden KI-Modelle, die halt auch für Deepfakes eben rangezogen werden, die werden halt leider auch immer besser.
Mhm.
Jeder, der halt irgendwie entsprechendes Geld auf der Tasche hat, kann so eine KI für sich eben einspannen. Mhm. Entweder klickt er sich irgendwo einen Server oder eine Serverfarm, die dann für die Berechnung eben zuständig ist, oder stellt sich halt ein eigenes System zu Hause hin und baut es halt selber. Mhm. Also das ist halt mittlerweile in Bereichen, die auch für viele Menschen erschwinglich sind. Ja. Und gerade wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Cybercrime ein ja doch milliardenschweres Business ist, da sitzt dann ja die Hemmschwelle relativ niedrig zu sagen, weißt du was, wir machen das jetzt einfach mal.
Ja, ja. Ich stelle mir das gerade unfassbar gruselig vor. Also, oder die Vorstellung, dass ich zum Beispiel als, ich sag jetzt mal, Durchschnitts-End-User irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, dieser WhatsApp-Anruf, ist der jetzt tatsächlich von meiner Mutter oder nicht? Weil einfach also die Nummer quasi erscheint und die Stimme synthetisiert ist und letzten Endes das so gut ist, dass ich das nicht mehr weiß. Also das ist schon irgendwie eine sehr gruselige Vorstellung.
Ja, also hat es auch schon gegeben, ne? So Stichwort Schockanrufe, wo ja, dann ja. Leute irgendwie anrufen und sich als weiß ich nicht, irgendein Familienangehöriger ausgeben, sag, ja, wir sind gerade im Urlaub, wir hatten gerade einen ganz schlimmen Unfall und so liegt im Krankenhaus und wir brauchen jetzt irgendwie ganz schnell Geld, sonst können die Behandlung nicht starten.
Ja,
ja, also ist ein extrem, also extrem dreckiger Move, klar, aber funktioniert.
Ja. Ja, und ist auch deutlich effektiver als die SMS, die ich neulich bekam, Hallo Papa. Ich bin also vor kurzem Vater geworden offenbar, das wusste ich noch nicht. Aber ne, so, da kann man dann noch schmunzeln, aber wenn dann so ein Schockanruf kommt, dann kann man halt eben nicht mehr schmunzeln.
Ja.
Du bist ja nun auch Experte, Sicherheitsexperte, berätst oder hast beraten, immer schon eigentlich gefühlt. Was würdest du dann raten? Also wenn man in so eine Situation gerät, zum Beispiel bei so einem Schockanruf oder bei so einem Anruf, wo du weißt, eben nicht mehr weißt, es klingt so ein bisschen wie, aber weiß ich nicht genau.
Ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von der Situation. Also gerade bei so Schockanrufen, da wird halt wirklich darauf hingearbeitet, dass derjenige, der angerufen wird, überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ne? Da wird also richtig massiv Druck aufgebaut. Da wird dann auch mit Namen gearbeitet, die für den Angerufenen bekannt sind. Ne? Also der, weiß nicht, der Vater, die Mutter, der Bruder, die Schwester und so weiter. Da wird teilweise mit echten Namen gearbeitet. Und wenn die dann plötzlich fallen, dann ist natürlich erstmal, oh Gott. Ne? Also das kann ich völlig verstehen. Ja, also es ist absolut nachvollziehbar, wenn da jemand halt drauf reinfällt. Da halt so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit zu bewahren und zu sagen, Moment, jetzt mal langsam. Das kriegt nicht jeder hin.
Nee.
Also das kann man jetzt auch nicht unbedingt von jedem erwarten. Das ist der Idealzustand. Also in einer idealen Welt wäre das genauso. Aber ist natürlich, scheitert dann häufig eben an der Realität. Wenn es jetzt ein etwas weniger extremes Szenario ist, wo jetzt nicht angeblich, mein Bruder irgendwie einen Autounfall hatte, sondern jemand von mir irgendwie Geld haben möchte und sagt, pass auf, ich brauche das jetzt ganz schnell, dass man dann halt mal hinterfragt, so, Moment, was ist hier, was genau ist jetzt hier eigentlich der Hintergrund? Mhm. Na, da kann man sich selber auch ein bisschen Zeit verschaffen, wenn wir jetzt bei den Telefonanrufen bleiben und sagen, du, pass auf, ich sitze gerade im Auto, ich fahre mal eben rechts ran und ich rufe dich dann zurück.
Ja, super.
Na, dann eben zurückruft auf der echten, bei sich im eigenen Telefon gespeicherten Nummer und fragt so, hör mal, hast du gerade angerufen? Und wenn da auch wieder die Antwort ist, hä, was?
Ja.
Dann ist eigentlich auch soweit schon alles geklärt.
Ja, muss man dann, also wenn man dann rausgefunden hat, er war es nicht, sie war es nicht, muss man dann noch irgendwas machen? Kann man dann irgendwie sein Telefon beschützen quasi? Weil dann haben die einen ja schon mal an die Strippe gehabt und wissen ja, dass diese Nummer existiert. Kann man da irgendwas machen?
Nee. Ja, man kann natürlich jetzt die Nummer blockieren, von der angerufen worden ist. Ist eine Sache, die kann man machen, die tut jetzt nicht weh. Ob es jetzt wirklich dagegen hilft, in Zukunft solche Anrufe zu kriegen, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran machen. Weil ganz häufig wird sowas halt auch mit einem, ja, wie soll ich sagen, mit einem Zufallsgenerator gemacht, wo halt irgendwelche random Nummern irgendwie durchgebimmelt werden und ja, mal gucken, wer rangeht.
Ja, ja, okay. Also ist dann auch die Gefahr, dass die das wahrscheinlich genau da punktuell nochmal versuchen, weil die ja auch versuchen, Masse zu machen, relativ gering oder?
Ja, wenn man halt einmal rangegangen ist, dann kriegt das natürlich auch die Gegenseite mit. Ja, ja, und weiß dann, ah, okay, da geht zumindest schon mal einer ran.
Ja.
Ja, da kann man vielleicht nochmal an einer anderen Stelle oder mit einer anderen Nummer es versuchen.
Ja, ja, okay.
Gut. Und bei E-Mails, da wird natürlich auch teilweise mit Druck gearbeitet. Ne? Stichwort irgendwie Kontosperrung bei der Bank.
Ja.
Da ist halt auch erstmal, ne, so Schrecksekunde, erstmal durchatmen. Es besteht gerade keine akute Lebensgefahr für irgendwen. Wir haben jetzt also erstmal ein bisschen Zeit.
Ja.
Ne, und dann Telefon in die Hand nehmen, selber zurückrufen bei der Bank, bei der Nummer, die auf der echten Webseite von denen steht.
Ja.
Und nachfragen, Leute, ist das tatsächlich echt?
Ja.
Habe ich selber auch schon gemacht bei E-Mails, wo ich mir auch nicht sicher war.
Mhm.
In dem Fall habe ich dann auch bei der Bank angerufen. Die haben dann gesagt, ja, nee, die E-Mail kommt tatsächlich von uns.
Ja, okay, gut. Ja, aber dann ist es ja auch gut.
Ist ein Outcome, der ist natürlich dann in dem Falle super.
Ja, also im Endeffekt, wenn ich das so raushöre, ist eigentlich der einzige Schutz vor diesen diversen Maßnahmen tatsächlich das analoge soziale Netzwerk, also zu wissen, wo die Familie ist, ob da tatsächlich gerade jemand im Urlaub ist und irgendwie unterwegs sein kann mit irgendwem, zu wissen, mit wem man dann bei der Bank tatsächlich telefoniert. Also gehen wir quasi dann im Idealfall, um uns zu beschützen, wieder analog, zurück zum Fax.
Gut, ich spare mir jetzt mal die Witze über Faxe in Deutschland.
Naja,
aber grundsätzlich mit den Leuten halt zu reden, entweder face-to-face, wenn die Möglichkeit sich bietet, oder halt mal eben das Telefon in die Hand zu nehmen, ist natürlich ein super Weg, um sowas dann zu unterbinden. Was aber auch mit dazu gehört, das ist auch wieder in der Offline-Welt, sind dann entsprechende Prozesse, die genau sowas dann verhindern.
Mhm.
Stichwort irgendwelche Überweisungen.
Ja.
Wenn irgendwer sich als, weiß nicht, Chef, CFO, Vorstand, Geschäftsführung, sonst was ausgibt und sagt, pass auf, du musst jetzt mal ganz schnell irgendwie Geld überweisen auf das und das Konto. Da ist es dann natürlich super, wenn vorher man sich hingesetzt hat und einen Prozess dafür gemacht hat.
Ja.
Dass man zum Beispiel sagt, pass auf, Überweisungen ab einer bestimmten Höhe müssen immer von, weiß nicht, 2, 3, 5 Leuten signiert werden oder freigegeben werden.
Mhm.
Oder dass man sagt, Überweisungen dürfen nie übers Telefon angewiesen werden.
Ja.
Na, da kann man dann hingehen und sagen, da muss man natürlich jetzt auch als Angestellte so ein bisschen die Sicherheit haben, ne, dass es so einen Prozess gibt, dass man dann auch jemandem, der vermeintlich der Chef, die Chefin ist, sagen kann, pass auf, das machen wir so nicht. Wir haben dafür einen Prozess, den hast du mit unterschrieben, dass das so gemacht wird. Und so machen wir das nicht.
Ja.
Da wird natürlich dann versucht, weiter zu argumentieren und zu sagen, pass auf, ich bin jetzt hier Chef und Chefin und wenn du das nicht machst, dann kannst du dir morgen deine Papiere holen.
Mhm.
Klar, kann passieren, aber ich sag's mal so, wenn es jetzt wirklich ein krimineller Angriff ist an der Stelle, wird da ohnehin nichts draus. Und wenn es tatsächlich echt sein sollte, dass da wirklich tatsächlich eine Überweisung durchgeführt haben möchte an irgendwelchen offiziellen Kanälen vorbei, kann man natürlich jetzt nicht so seine Gedanken zu machen. Aber
ja,
daraus eine Kündigung zu konstruieren, ich glaube, da hätte jeder Arbeitsrechtler seine Freude dran.
Ja, ich denke auch. Also Prozesse etablieren, Sachen klar machen, mit den Leuten sprechen. Also letzten Endes schlägt da nichts das Offline-Geschäft direkt miteinander.
Genau, also IT-Sicherheit ist ja, war immer ganz am Anfang bei, wird halt nie langweilig. Langweilig ist halt, muss man halt so ein kleines Sternchen oben dran machen. So Technik und sowas ist ja immer total spannend. Ne? Macht auch Spaß, macht auch mir Spaß. Ne? Ich glaube, das gilt auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier. IT-Sicherheit ist aber halt in ganz, ganz vielen Bereichen weniger ein technisches Thema als mehr so ein ja, interpersonelles Thema, wo halt auch Prozesse eine Riesenrolle spielen.
Und es gibt noch, also Spearphishing hatten wir gerade, es gibt noch einen Begriff, über den ich gestolpert bin, das ist das sogenannte Quishing. Es wird ja mit diesem Phishing wird ja gespielt ohne Ende. Was ist denn jetzt Quishing?
Ja, also Quishing ist, Ishing mit Q.
sind da Kühe involviert?
Nee, aber es sind, pass auf, es tut mir jetzt auch leid, es sind QR-Codes mit drin.
Oh wow, Tim.
Es tut mir leid,
so leid
ich entschuldige
möglich.
Mich.
Nein, so leid wie möglich.
Nein, es tut mir wirklich leid. Also
sehr schön.
Ja, also Spaß beiseite. Geht um QR-Codes, mit denen halt auch Phishing betrieben wird. Also QR-Codes haben wir ja mittlerweile in ganz vielen Bereichen. Wir haben QR-Codes, weiß ich nicht, in irgendwelchen Restaurants statt einer Speisekarte. Da steht dann einfach nur so ein Pin in der Mitte, wo ein QR-Code drauf ist und da den fotografiert man halt ab und hat dann da eben seine Speisekarte. Oder weiß ich nicht, wenn man hier in Bochum zum Beispiel in der Innenstadt parken will, da gibt es dann an den Parkuhren auch an den Seiten so einen QR-Code, wo man dann mit seinem Smartphone und einer speziellen App dann irgendwie sein Parkticket lösen kann. Mhm. Was jetzt halt, wie passt da jetzt Phishing rein? Also dieser QR-Code ist ja erstmal eine Sache, die kann man selber als Mensch nicht lesen. Mhm. Da steht vielleicht irgendwas drunter, ne? Da steht dann vielleicht drunter, weiß nicht, Speisekarte oder hier Parkticket lösen oder so. Mhm. Was aber tatsächlich in diesem QR-Code drinsteckt, können wir erstmal so auf den ersten Blick ohne technische Hilfsmittel nicht sehen. Okay. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den das Quishing an der Stelle verfolgt. Dass man halt eben irgendwas unter den QR-Code schreibt, was für Leute erstmal okay und vertrauenswürdig aussieht, mhm, und dann über den QR-Code zum Beispiel auf eine bestimmte Webseite leitet, wo dann zum Beispiel Bezahldaten wieder abgefischt werden sollen. Mhm. Da tue ich dann zum Beispiel so, als hätte ich irgendwo oder als würde ich eine neue Park-Ticket-App irgendwie ausrollen. Dann packe ich einfach meinen QR-Code über den QR-Code, der jetzt eigentlich auf dieser Säule drauf ist, und warte einfach nur darauf, dass Leute sich da einloggen und dann in dem Glauben, dass sie ihr eigenes Parkticket bezahlen, mir einfach Geld zuschieben.
Ja, okay. Das ist ja auch gemein. Aber für mich nur noch mal die Frage, davon, dass ich jetzt diesen QR-Code einscanne und auf dieser Website bin, ist das unter Umständen schon ein Problem? Oder wird es erst dann zum Problem, wenn ich da Daten eingebe?
Auch hier wieder so die beliebte Antwort, es kommt drauf an. Ich sag mal, alleine jetzt nur eine Webseite zu besuchen, muss nicht unbedingt erstmal schlimm sein. Ne? Das kommt halt immer auf die Webseite an. Weil es gibt natürlich auch auf Smartphones Software mit entsprechenden Sicherheitslücken. Und wenn ich dann eine entsprechende Sicherheitslücke auf einer Webseite so platzieren und ausnutzen kann, dass ich dann mir zum Beispiel auf dem Gerät irgendwelche Berechtigungen verschaffen kann, dann wird es natürlich spannend an der Stelle.
Ja.
Also ist ein Szenario, was jetzt nicht so super häufig ist, was aber durchaus eine technische Möglichkeit wäre. Mhm. Deshalb bei QR-Codes wäre ich halt auch immer so ein bisschen, zumindest misstrauisch.
Okay.
Weil, wie gesagt, das, was unter dem QR-Code steht, muss nicht zwangsläufig irgendwas zu tun haben mit dem, was tatsächlich hinter dem QR-Code steckt. Mhm. Weil das, was drunter steht, ist erstmal nur für den Menschen, der diesen QR-Code sieht. Mhm. Was da drunter steht, ist dem Smartphone erstmal relativ egal.
Ja. Also nicht durch Hamburg Altona laufen und an irgendeiner Säule klebt ein, hier, guck doch mal, hier ist was Spannendes, QR-Code, und wir machen den einfach mal auf. Lieber nicht.
Würde ich jetzt persönlich vielleicht eher lassen.
Ja, okay, verstehe. Wir geben ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer eine kleine Sicherheits-Takeaway-Message mit. Jedes Mal hierbei nachgehackt. Wir haben ja jetzt schon unfassbar viele Tipps von dir bekommen. Aber wenn es jetzt nochmal so um eine Hands-on-Sicherheits-Kurzberatung geht, was würdest du unserer Zuhörerschaft mitgeben wollen? Wie können die sicherer im Cyberspace unterwegs sein?
Das Stichwort Netz fand ich eigentlich ganz schön. Ich sag mal, wenn ich einen Knoten habe, der in einem Netz drin ist, der ist natürlich mit allen anderen auch verbunden. Da kann ich an einem natürlich ziehen, wird aber dann von dem ganzen Rest zurückgehalten. Mhm. Und genau so sehe ich es im Prinzip auch, wenn es gerade um dieses Stichwort Phishing geht. Wenn ich halt mit Leuten mal rede, zum Beispiel wenn sie bei mir im Büro schräg gegenüber sitzen, mal hinzugehen oder mal rüberzurufen, hast du mir da tatsächlich gerade was geschickt? Und die Antwort ist nein. Dann habe ich hier in meinem Netz, in meinem Prozess diesen Halt und auch diesen Rückhalt, dass ich dann eben nicht irgendwo Daten potenziell preisgebe. Und das setzt sich natürlich auch in ganz vielen internen Prozessen mit fort. Und dazu gehört eben auch, dass man halt auch mal sagen darf, wenn man irgendwo Mist gebaut hat.
Ja, okay. Also zusammengefasst, wer in einem Schwarm unterwegs ist oder in einer Gemeinschaft im weitesten Sinne, der ist weniger leicht zu fischen. Dann funktioniert das Netz nicht so gut. Können wir das so stehen lassen? Dann habe ich nämlich meinen Angelwitz von vorhin noch mal rund gemacht am Ende jetzt.
Gut, wunderbar. Dann lassen wir so stehen.
Ich würde das auch so stehen lassen. Tim, vielen Dank, dass du da warst hier beim Nachgehackt. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, immer gerne.
Wir freuen uns schon, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und dabei seid. Und bis dahin bleibt schön sicher im Cyberspace und geht nicht irgendwelchen Fischern ins Netz. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass Bochum sich zu einem Hotspot für IT-Sicherheit entwickelt hat, an dem auch viele spannende Veranstaltungen stattfinden. So zum Beispiel die 9. Cybix am 4. und 5. Dezember im Ruhrkongress. Unter dem Motto Sicherheit vor Angriff können sich Führungskräfte und IT-Verantwortliche hier über die neuesten Entwicklungen in der Cybersecurity informieren und gegebenenfalls ihre Sicherheitsstrategien auch optimieren. Alle Infos zum Event findet ihr unter www.cybix.de und natürlich auch hier bei uns in den Shownotes.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.